Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
An diesem Punkt sind sich alle einig, wobei, nee, Moment, es gibt da eine Ausnahme.
Wir haben uns heute darauf verständigt, mit Ausnahme eines Bundeslandes, Sachsen-Anhalt, aber 15 Bundesländer haben sich darauf verständigt, ein Mindestbußgeld von 50 Euro festzulegen.
Bundeskanzlerin Merkel hat sich ja heute getroffen mit den MinisterpräsidentInnen, um eben zu gucken, wo kann man die Corona-Regeln eigentlich noch einheitlicher gestalten. Das ist nicht so einfach, denn am Ende setzen die einzelnen Landesregierungen diese Beschlüsse ja um. Und da kann sich dann eben auch immer noch mal ein bisschen was ändern. Was nun gilt, für wen, wann und wo, den Überblick bekommt ihr bei uns im frischen Podcast vom Update am Donnerstag, den 27. August. Und ihr werdet mehr erfahren über den Hectocotylus. Was bitteschön ist das? Matthias Zilch vom Naturkundemuseum Berlin hilft euch gerne weiter.
Es gibt zum Beispiel das Papierboot, das ist ein Krake, eine Krakenart. Da trennt sich der dritte linke Arm des Männchens und überträgt das Spermienpaket, in dem der Arm eigenständig zum Weibchen schwimmt.
Entschuldigung, also ein Arm vom Krake trennt sich ab, schwimmt dann selbst zum Krakenweibchen, um es zu befruchten? Also wie abgefahren ist das eigentlich? Ja, Tiere paaren sich sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel auch Insekten, die 10 Tage aufeinander rumhängen, bis es dann endlich passiert. Wieso, weshalb, warum, werdet ihr erfahren in der kommenden halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Lange Videokonferenzen sind ja der Horror, ne? Und noch anstrengender als normale Konferenzen. Von daher 5 Stunden Videokonferenz, Respekt. Bundeskanzlerin Merkel und die MinisterpräsidentInnen haben sich heute so lange zusammengeschaltet, um einheitlichere Corona-Maßnahmen zu diskutieren. Und wie das so ist im Föderalismus, jedes Bundesland hatte andere Interessen und da einen Kompromiss und eine gemeinsame Linie zu finden, ist eben nicht so einfach. Sprechen wir drüber mit unserer Korrespondentin im Hauptstadtstudio mit Nadine Lindner. Nadine, wie zäh war das heute in den Verhandlungen?
Sehr zäh. Also es war unglaublich. Die haben um 11 angefangen mit der Videokonferenz und die Journalistinnen und Journalisten durften eigentlich schon um 15:15 ins Kanzleramt, um dort ihre Kameras aufzubauen. Und wir dachten eigentlich so, naja, 13 Uhr, kurz nach 13 Uhr, naja, vielleicht 13:30 geht es dann los. Und 16:30 Uhr, so lange hat es gedauert, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Und das Thema ist dann auch nochmal angesprochen worden in der Pressekonferenz von Angela Merkel, Markus Söder und Peter Tschentscher. Die drei haben dann gemeinsam die Pressekonferenz gegeben. Man hat dann gesagt, ja, man hat intensiv diskutiert. Man habe unterschiedliche Meinungen gehabt und Markus Söder hat dann noch gesagt, er bewundere die Geduld der Kanzlerin, um mit dem Nachsatz dann noch zu folgen, auch mit mir. Also es ist ein zähes Geschäft und das, was ich aus diesem Tag vor allem mitnehme, ist, dass nach dieser Sommer- und auch Atempause man wieder voll zurück ist in der Corona-Politik.
Dann lass uns gucken, Nadine, was sind die wichtigsten Punkte, auf die sich Merkel und die Ministerpräsidentinnen heute einigen konnten?
Also grundsätzlich ist man sich klar in dem Kurs, dass es keine weiteren Öffnungen im Moment gibt, sondern dass man die Infektionszahlen mit großer Sorge betrachtet und versucht, möglichst gering zu halten. Thema Masken, da hat man ja am Anfang schon diskutiert. Du hast ja auch diesen O-Ton eingespielt. Das kostet jetzt in ganz Deutschland mindestens 50 Euro. So, außer in Sachsen-Anhalt, da kostet das gar nichts. Das hat Rainer Haseloff auch nochmal verteidigt in seiner kurzen Pressekonferenz. Er hat gesagt, naja, wenn ich sowas beschließe, muss ich es auch umsetzen und das ist total schwierig. Anderes Extrem gibt es in Nordrhein-Westfalen. Da hat sich Armin Laschet schon zu Wort gemeldet. Dort kostet es nämlich weiterhin 150 Euro. So, zum Thema Reisen. Das ist ja auch debattiert worden. Reisen, Risikogebiete, Tests. Jetzt ist es so, dass ab dem 15. September gibt es eine neue Regelung für Reisende, die nicht aus Risikogebieten kommen. Die sollen nicht mehr kostenlos getestet werden. Für alle Reisenden, die aus Risikogebieten wieder einreisen, die müssen ab dem 1. Oktober dann in Quarantäne und können erst ab dem 5. Tag einen Corona-Test machen und dann damit die Quarantäne beenden. Man versucht, digitale Aussteigekarten zu erarbeiten, wo die Kommunikation zum Beispiel zwischen Flughäfen und Gesundheitsämtern einfacher werden kann, um die Quarantäne zu überwachen. Und noch ein Thema, was der Bund dann regeln kann. Reisende, die bewusst eine verzichtbare Reise in ein Risikogebiet machen, die das bei der Abreise auch schon wissen, die sollen dann keine Lohnfortzahlung in der Quarantäne bekommen. Da soll es jetzt rasch eine gesetzliche Regelung geben.
Das sind also die Punkte, auf die man sich so einigen konnte. Wo hat man denn keinen Konsens gefunden? Was ist nach wie vor völlig unterschiedlich anders?
Also was mich doch überrascht hat, weil man das in den vergangenen Tagen ja so häufig besprochen hatte, das ist, dass es keine Regelungen für private Feiern gibt. Also zum Beispiel Teilnehmerzahlen. Angela Merkel hat heute nochmal gesagt, mit den Reiserückkehrern sind private Feiern wirklich ein Treiber für Infektionen. Aber es gibt bei den Infektionen große regionale Unterschiede. Deswegen will man beim Thema Feiern jetzt erstmal auf das regionale Geschehen achten und dann eventuell auch noch regional einschreiten. Und was auch noch wirklich außerordentlich kompliziert zu sein scheint, das ist der ganze Punkt von Nah- und Fernverkehr, der über Bundeslandgrenzen hinaus verläuft, wie man dann dort mit Bußgeldern umgeht. Das Problem ist, dass Bußgelder nur durch die Bundespolizei eingezogen und verhängt werden können. Die Bahnangestellten dürfen das nicht. Da zeichnet sich jetzt die Strategie ab, dass man das über ein sogenanntes erhöhtes Beförderungsentgelt lösen will, was dann auch die Schaffner eintreiben können. Aber man diskutiert darüber seit Wochen, wie das ist mit Maskenmuffeln, vor allem in der Deutschen Bahn, und dass man da noch keine Lösung hat, das ist mir wirklich ein Rätsel.
Es gibt einheitlichere Corona-Regeln, aber eben nicht überall. Infos dazu von Nadine Lindner aus Berlin im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ende März. Und im April, da war ja klar, Familienfeiern gibt's nicht. Das war natürlich schade, aber es war auch einfach, weil wir eben gar nichts mehr entscheiden mussten, denn die Corona-Bedingungen, die haben das einfach ausgeschlossen. Jetzt haben die MinisterpräsidentInnen der Länder mit Angela Merkel sich zwar auch nicht einigen können, so auf komplett gemeinsame Regeln, die für alle Bundesländer gelten. Trotzdem, so eine richtig große Hochzeit oder Familienfeier mit über 100 Leuten, fühlt sich das im Moment richtig an? Also vielleicht ist so ein kleiner Kreis besser, aber dann muss man wieder entscheiden, wer darf dann kommen und wer nicht. Das ist gar nicht so einfach, das zu entscheiden, vor allem weil Familienfeiern ja eh so eine Sache sind, meint unsere Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Ina Plodroch.
Ach, wie gut, dass es die deutsche Popmusik gibt, die jedes Alltagsphänomen besingt.
Familienfest im Grün, die Jahre totgeschwiegen. Die Kinder deiner Schwester spielen auf der Wiese.
Das ist ja schon so ein Klischee. Familienfeier, alle kommen zusammen und dann knallt es so richtig.
Wenn schon Konflikte von vornherein mitgebracht werden, die so latent vorhanden sind und nie richtig ausgeräumt wurden.
Ja, dann kann sich dieses Klischee schon mal bestätigen. Das sagt
Philipp Kabi.
Er leitet eine psychiatrische Abteilung in Papenburg und ist
Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für systemische Therapie, Beratung und Familientherapie, DGSF.
Es kommen die alten Szenen nach dem Wein.
Wenn es in der Familie unausgesprochene Konflikte gibt,
da kann ein harmloses Wort dann plötzlich auf der anderen Seite den Konflikt triggern. Und dann entsteht etwas, was man von vornherein ja gar nicht beabsichtigt hatte.
Naja, und nun kann es eben schon vor der Feier zum Konflikt kommen. Wer darf noch kommen, wer nicht?
Ich fände es super, weil dann muss man nicht immer die Leute einladen, die man, ich sag mal, einladen muss, ja, und die man vielleicht gar nicht einladen möchte.
Stimmt natürlich. Und wir müssen uns dafür gar nicht rechtfertigen.
Das heißt, ich finde so eine gesetzliche Regelung da gar nicht so schlecht, dass man dem Großcousin so und so nicht einladen muss. Und da hat man direkt die passende Begründung dafür.
Aber mal angenommen, ich würde jetzt eine Hochzeit planen. Wen lade ich denn dann ein, beziehungsweise wen lade ich nicht ein? Philipp Kabi, der meint, wenn es um einen Geburtstag oder eine Hochzeit geht, dann sollten wir für uns entscheiden.
Wenn man feiert, dann feiert man, weil man selber feiern möchte. Und nicht, weil die anderen feiern wollen.
Und deshalb rät er, erstmal auf sich schauen. Wen will ich denn wirklich dabei haben und nicht, wen sollte ich dabei haben?
Eine Feier zu machen, wo man selber von vornherein vermisst, dass bestimmte Leute da sind, das wird keine schöne Feier.
Klingt irgendwie total einfach. Aber vielleicht sind wir auch alle von Dornröschen traumatisiert. Die 13. Fee nicht eingeladen? Tja. Da ist er, der 100-jährige Schlaf. Heißt, bloß nicht die böse Tante übergehen, das wird sich rächen. Das hat sich bei mir ziemlich eingebrannt. Wenn ich mir das so vorstelle, jemandem aus der Familie sagen, sorry, du gehörst leider nicht zum inneren Kreis, na, schwierig.
Allerdings ist die Frage, wie gut halte ich den Konflikt aus?
Nicht so gut. Und das ist leider die schlechte Nachricht.
Das heißt, egal was man entscheidet, es wird einen Konflikt geben. Und dann sucht man sich den aus, wovon man am meisten hat.
Also die Chance einfach mal nutzen, endlich mal auf sich selbst zu schauen und nicht auf die Familienhierarchie oder die Familientradition. Philipp Kabi meint, wenn die Entscheidung getroffen ist, dann sollte sie auch wirklich feststehen.
Es ist wichtig, das von vornherein so zu sagen, dass sie festgelegt ist.
Er meint außerdem, besser nicht anrufen und irgendwie rumdrucksen.
Das heißt, eigentlich sollte man das möglichst formal handhaben. Ich würde sogar vorschlagen, das sogar schriftlich zu machen.
Und dann vielleicht sogar Einladungen und quasi Ausladungen verschicken. Dann weiß jeder Bescheid. Und dann könnte der Konflikt, der ja sowieso kommt, kleiner ausfallen. Vielleicht hilft ja auch, sich nochmal in Erinnerung zu rufen, warum wir das alles machen.
Ich denke, das ist ein Beitrag, den wir alle leisten können, um gegenseitig vor allem die in der Gesellschaft zu schützen, die von Corona mehr bedroht sind als junge Leute, zu denen ich mich auch zähle.
Und am Ende hilft Corona uns dann vielleicht doch, dass es gar nicht so schlimm wird mit dem Streit und dem Konflikt.
Und da würde ich, glaube ich, sogar vermuten, dass das eher zusammenschmiedet, als dass es auseinandertreibt, weil alle das gleiche Problem haben.
Nämlich das Leben in der Pandemie und all die Probleme, die das mit sich bringt. Die sind nämlich im Zweifel größer als, oh Gott, ich bin nicht eingeladen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich muss euch nochmal ermahnen, ja, mache ich selten, aber jetzt mache ich es mal. Nicht so viel sitzen, ne? Pro Tag. Ja, ich weiß, immer leichter gesagt. Also ich hier im Studio habe ja sogar den Luxus, dass ich den Tisch weiter nach oben und nach unten rollen kann. Also ich kann entweder im Sitzen oder im Stehen moderieren. Aber wenn wir mal gucken, so ne, ganz normaler Bürojob, kommt man gerne mal auf so 8 Stunden, die man eben rumsitzt. Und das ist im Endeffekt gar nicht so gut. Vor allen Dingen nicht für unseren Rücken. Das weiß man. Viel sitzen kann Rückenschmerzen machen. Aber warum Sitzen so schlimm ist, das würde uns interessieren. Und das hat sich unsere Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Theresa Nehm heute mal genauer angeguckt. Theresa, die ForscherInnen, die jetzt eine Studie gemacht haben, wo sie sich das nochmal genauer angeguckt haben, die haben ja in verschiedenen europäischen Ländern nachgefragt, wie lange die Menschen am Tag sitzen. Wie ist das denn bei uns in Deutschland?
Also im Vergleich reihen wir uns so im schlechten Mittelfeld in Europa ein. Also die Schweden und Niederländer, die sitzen tatsächlich zum Beispiel noch mehr als wir. Genauer wurde übrigens gefragt, ob die Menschen mindestens 4,5 Stunden am Tag sitzen. Und diese Frage haben über den Zeitraum von 2002 bis 2017 immer mehr Menschen mit Ja beantwortet. Und in Deutschland sieht es so aus, dass 57% der befragten Männer mehr als 4,5 Stunden am Tag sitzen. Das ist übrigens eine Steigerung von 15% in diesen 15 Jahren. Und bei Frauen sind es rund 50%. Die so viel sitzen. Und da ist interessant, dass das relativ gleich geblieben ist im Studienzeitraum.
Das ist ja eine Langzeitstudie gewesen aus Spanien. Das muss ich noch ergänzen an dieser Stelle, habe ich gerade vergessen. Lass uns doch nochmal gucken, warum ist Sitzen so schlecht für uns und unsere Gesundheit?
Also beim Sitzen fahren wir ja so richtig schön runter, ne? Der Stoffwechsel geht runter, der Kreislauf, die Atmung wird auch ein bisschen flacher. Und wenn man das dauerhaft macht, kann das gesundheitliche Folgen haben, sagt Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule Köln.
Also erstmal gibt es ganz akute Folgen zunächst. Erstmal, dass der Stoffwechsel so ein bisschen in den Keller fährt, man wird müde und träge. Zum Zweiten schwächt das Immunsystem, weil auch das braucht Stimulation. Die Muskelpumpe funktioniert nicht mehr. Nachhaltig verändert sich natürlich auch die Herz-Kreislauf-Funktion. Das wird immer schwächer, das Herz wird schwächer, die Muskulatur wird schwächer, also die Muskelpumpe für den Stoffwechsel. Und dementsprechend schwächen also alle Systeme, die mit dem Herz- und Kreislaufsystem und Stoffwechsel zusammenhängen.
Also ganz schön viel, und deshalb machen Mediziner auch für Herz- und Kreislauferkrankungen oder auch Diabetes Typ 2 ja auch unsere Inaktivität verantwortlich.
Aber es ist doch auch schlecht, so viel zu sitzen hier eben für Rücken und Gelenke und Muskeln und so, oder nicht?
Ja, genau. Also auf jeden Fall, für die ist Sitzen, also Rücken, Gelenke, Muskeln, mindestens genauso schlecht. Für den ganzen Bewegungsapparat, das sagt Bernd Klatny. Er ist Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Fachklinik Herzogenaurach.
Wir brauchen von unserem Bewegungsapparat her Bewegung. Unsere Gelenke, unser Knorpel, der muss im Rahmen der Bewegung durchwalkt werden, damit er auch seine Nährstoffe aufnehmen kann aus der Gelenkflüssigkeit.
So, und wenn man das eben nicht macht, wenn man so viel sitzt, dann können Gelenke irgendwann schmerzen, weil der Knorpel porös wird. Die Bandscheibe kann irgendwann Schaden davon nehmen und dann hat man die schlimmen Rückenschmerzen. Ja, und wenn man dann auch noch die Muskulatur nicht trainiert und die schwach ist, kann es die Gelenke dann auch nicht mehr in den richtigen Bahnen halten.
Wir haben eben einen Bewegungsapparat und keinen Sitzapparat, ne? Mhm. Warum kommt diese Studie oder haben die eigentlich geguckt nach 4,5 Stunden? Danach haben die ja gefragt, was dann passiert. Ist das so eine magische Grenze?
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Also Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule Köln sagt zwar, dass bereits nach 1 bis 2 Stunden unser Stoffwechsel ganz gut runtergefahren ist, aber 4,5 Stunden, das ist wirklich eine gefährliche Grenze.
4,5 Stunden, das ist wirklich diese kritische Grenze, das wissen wissenschaftliche Studien mittlerweile, dass dann letztendlich die Stimulation nachträglich dann eben diese Faktoren nicht mehr umkehren kann. Das bedeutet also auch, dass Freizeitsport zwar gut ist, aber Bewegungspunkte des Alltags müssen damit kombiniert werden, damit letztendlich die ganzen Unbillen der Inaktivität beim Sitzen doch möglicherweise auch im Alltag im Verlauf schon kompensiert werden können.
Ja, also wer jetzt denkt, ach, ich sitze jetzt mal so 6 Stunden am Stück im Auto zum Beispiel, ist ja okay, weil ich dann ja abends noch so eine Radrunde fahre. Die Schäden dieser Inaktivität, die man da gesammelt hat über einen Tag, das lässt sich damit nicht mehr ausbügeln.
Jetzt hast du mich ein bisschen deprimiert, Theresa, weil...
Sorry.
ich immer schön hier von der Arbeit mit dem Fahrrad hin und zurück und dann sitze ich hier in der Bude. Okay, was ist denn, wenn ich dann eine Runde gehe oder einen Kaffee hole zum Briefkasten oder so? Reicht das auch zum Ausgleich oder eher nicht?
Also jede Bewegung zwischendurch ist auf jeden Fall wichtig und gut, wobei auch da Ingo Frohböse sagt, wirklich mal 5 Minuten pro Stunde Zeit nehmen, um die Muskeln richtig zu aktivieren. Also er hat mir erzählt, dass schon der Gang in ein anderes Büro die Durchblutung im Gehirn um 30% erhöht. Und je mehr wir uns in diesen 5 Minuten natürlich bewegen, umso besser. Also Treppensteigen ist dann richtig super. Und insgesamt kann man dann wirklich sagen, Bewegung ist dann nicht nur für unsere Gesundheit richtig gut und wichtig, sondern auch fürs Denken.
Du, Theresa, heute im Homeoffice, wie viele Stunden gesessen, wie viele Stunden durchbewegt bisher?
Ja, ich bin ganz schlecht. Ich finde sowieso, im Homeoffice ist es noch schwieriger mit der Bewegung, als wenn man zum Büro fährt.
Das finde ich auch. Also wir wollen euch natürlich auch kein schlechtes Gewissen einreden oder so. Um Gottes Willen, Theresa und ich würden das niemals machen. Aber hey, bisschen Bewegung zwischendurch schadet eben nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist ein Statement und das ist ein Zeichen gegen Rassismus und gegen Polizeigewalt. Die Milwaukee Bucks streiken. Sie haben ihr Spiel gestern abgesagt gegen Orlando Magic. Die Milwaukee Bucks gelten als Favorit auf dem Meisterschaftstitel in der NBA und die wollen und die werden nicht spielen. Denn ihr Stadion liegt nur ungefähr 1 Stunde entfernt von Kenosha, also der Ort, an dem der schwarze Jacob Blake von Polizisten mit 7 Schüssen schwer verletzt worden ist. Wir wollen mehr dazu wissen von unserer Korrespondentin in den USA, von Kerstin Zilm. Kerstin, wie ist diese Entscheidung zustande gekommen? War das jetzt wirklich nur das Team, das das beschlossen hat, oder gilt das für den kompletten Verein?
Also das kam halbwegs spontan zustande an dem Abend. Also das hat sich eben alles schon aufgestaut, eigentlich schon bevor diese ganzen Spiele in dieser sogenannten Bubble anfingen, haben ja viele Spieler schon gesagt, Mensch, wir wissen gar nicht, ob das wirklich richtig ist in dem Moment. Black Lives Matter, Proteste überall im Land, wo viele auch aktiv waren und wir liefern jetzt wieder Unterhaltung. Wir lenken von dem allen ab. Und als dann dieses Video von Jacob Blake, der 7-mal in den Rücken geschossen wurde, die Runde machte, war schon ganz klar ab Montag, Dienstag, dass sich da was zusammenbraute. Die Kommentare in den Pressekonferenzen von Trainern und auch von Spielern deuteten eindeutig darauf hin. Es kam ein bisschen überraschend, weil Milwaukee das keinem Team vorher gesagt hatte. Orlando war auf dem Spielfeld. Aber danach haben eben auch die NBA hat gesagt, okay, wir machen keine Spiele mehr Mittwoch, Donnerstag auch nicht. Jetzt gab es gerade ein Treffen, das zu Ende gegangen ist und gerade wurde bekannt, es sollen wohl die Spiele, und da haben die Spieler von allen Teams, die noch dabei sind, wohl auch zugestimmt, dass am Freitag die Spiele dann doch wieder weitergehen sollen.
Es gibt ja ein Statement, ein Video, kann man auch sehen über Twitter. Da sagen eben die Spieler, wieso, weshalb, warum sie eben dieses Spiel abgesagt haben. Wie haben die das denn begründet, diesen Boykott?
Naja, es ist eben vor allem damit, dass Sie gesagt haben, es gibt jetzt einfach viel Wichtigeres, als dass wir hier Basketball spielen und auch, dass wir eben andere ablenken. Es gibt wichtigere Sachen, als uns zuzugucken. Es passiert nichts, es wird nicht gehandelt. Wir müssen mehr machen als nur reden, mehr machen als spielen. Und wir fordern einfach, dass jetzt wirklich was passiert, dass es Gerechtigkeit gibt, dass Polizisten zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie Schwarze oder auch andere erschießen oder auch nur auf sie schießen und man sieht keinen richtigen Grund, dass das untersucht wird und dass einfach jetzt mehr passiert, um gegen diese Polizeibrutalität, aber auch gegen Rassismus insgesamt in der Gesellschaft vorzugehen. Und Basketball lenkt im Moment davon ab. Und man hat auch gesehen, auch wenn sie das nicht so ausgesprochen haben, die Spieler waren einfach nicht in der Stimmung, manche. Die waren einfach nicht richtig dabei beim Spiel, um da jetzt mit voller Kraft voraus Basketball zu spielen und in den Playoffs zu sein.
Wie sieht es denn eigentlich mit anderen Sportarten aus? Also gibt es da auch welche, die sich diesem Protest anschließen, die sagen, nee, wir spielen jetzt mal gerade nicht?
Ja, also ganz viele haben sofort gesagt, an demselben Abend eben auch noch Baseball, Fußball, die haben abgesagt, die Frauenbasketball, die auch sehr aktiv sind, die Frauen, die gehen ein bisschen unter oft in der WNBA, die sehr aktiv sind, die haben auch ihre Spiele abgesagt. Tennis-Star, Grand Slam-Champion Naomi Osaka wird nicht zu ihrem Halbfinalspiel erscheinen. In New York hat jetzt aber auch gerade gesagt, nach Gesprächen, nachdem die Spiele für heute ganz abgesagt sind bei dem Turnier in New York, hat sie gesagt, Freitag wird sie wahrscheinlich wieder antreten. Sie hofft, dass genug Aufmerksamkeit jetzt erstmal wieder darauf ist. Was Jacob Blake passiert ist, dass es immer noch viele ungeklärte Fälle gibt, immer noch viele Fälle, wo Polizisten nicht zur Rechenschaft gezogen worden sind und dass die Diskussion weitergeführt wird.
Die Milwaukee Bucks treten nicht an zu ihrem Playoff-Spiel in der NBA. Ab Freitag wird aber dann wohl wieder weitergespielt. Infos dazu im Deutschlandfunk Nova Update von Kerstin Zimm.
Deutschlandfunk Nova Update.
Stell dir vor, es ist Gamescom. Aber niemand geht hin. Also niemand kann hingehen wegen Corona. Die Gamescom gibt's natürlich trotzdem, beginnt heute in Köln die größte Messe für Computer- und Videospiele der Welt. Diesmal eben in der digitalen Ausgabe ohne Zuschauer. Im Schnitt rennen da 400.000 Menschen durch die Gänge. Und vielleicht wären es in diesem Jahr sogar noch mehr BesucherInnen gewesen. Denn Gaming ist noch attraktiver geworden. Weil es VR-Brillen gibt, die nicht mehr so mega teuer sind. Weil man cloudbasiert spielen kann. Und weil Handys und Tablets eine richtig gute Grafik haben mittlerweile. Das klingt natürlich alles fein. Nur der Grad zwischen mal etwas mehr zocken und einer richtigen Spielsucht, der ist schmal. Martin Schütz aus unserer Deutschlandfunk Nova Redaktion. Ist die Spielsucht eigentlich auch ein Thema für die Gamescom?
Ja, ist es. Also spätestens seitdem die Weltgesundheitsorganisation WHO die Computerspielesucht vor 2 Jahren als Krankheit anerkannt ist, ist das auch immer wieder ein Thema auf der Gamescom gewesen. In den vergangenen Jahren, als die Messe ja noch klassisch physisch stattgefunden hat, da gab es auch Stände zum Beispiel der Kölner Drogenhilfe vor Ort, die dann Beratungen zu den Themen angeboten haben.
Wie sehen denn die Kriterien aus für diese Sucht?
Die sind eigentlich relativ baugleich zu denen anderer Süchte, also Alkoholismus oder Drogen. Die WHO, die hat diverse Kriterien entwickelt, wann jemand abhängig ist. Also zum Beispiel, wenn er oder sie seit mehr als einem Jahr ein problematisches Verhalten an den Tag legt, in der realen Umgebung praktisch nicht mehr am sozialen Leben teilnimmt, also Uni schleifen lässt, nicht mehr so oft zur Arbeit geht. Sind mindestens 3 dieser Kriterien erfüllt, dann ist das für Experten problematisch. Man muss aber dazu sagen, kurioserweise, jetzt in der Corona-Zeit rät die WHO dazu, mehr digital zu spielen, weil es beispielsweise der sozialen Vereinsamung entgegenwirken könne. Das zeigt vielleicht auch, wie schmal der Grad ist, eben zwischen in Ordnung zocken und abhängig zu.
Ja, genau. Was passiert denn, wenn jemand süchtig ist?
Also physisch merkt man das durchaus oft daran, dass jemand einen Schlafmangel hat oder auch Depressionen hat. Es gibt auch wirklich extreme Fälle von Computerspielesucht, in denen Menschen gestorben sind. In Südkorea hat ein Mann fast 4 Tage lang am Stück durchgezockt und ist dann gestorben, einfach weil der Körper überlastet war und komplett dehydriert.
Das ist natürlich wirklich ein extremes Beispiel. Gibt es Zahlen, wie verbreitet diese Sucht ist, diese Spielsucht?
Also es gibt Schätzungen, demnach sind in Asien etwa 10-15% und in Europa bis zu 5% der unter 25-Jährigen pathologisch auffällige Zocker. Das ist auch so die Zahl, von der die Drogenhilfe ausgeht.
Und kann man sagen, ob das mehr wird oder ob das quasi auf so einem gewissen Niveau bleibt? Wie entwickelt sich das?
Also Experten wie Christina Tietze von der Kölner Drogenhilfe, die gehen davon aus, dass es in den kommenden Jahren nochmal deutlich steigen wird. Einfach, du hast einen Teil schon angesprochen, was so ein bisschen der Suchttreiber ist, nämlich das Smartphone. Vor 3-4 Jahren, da war das mobile Gaming einfach technisch noch nicht gut. Und seitdem das aber auf dem Handy problemlos funktioniert, sind neue Probleme aufgetreten.
Und dadurch ist es eben auch schwieriger zu unterscheiden, wo fängt die Sucht an, wo ist noch irgendwie die normale Nutzung da. Und dadurch ist natürlich auch die Gefahr höher, dass ich da reinrutsche, ganz unwillkürlich, so einfach ja so ganz, ganz sanft in diese Richtung gleite und eben auch selbst gar nicht merke, oh, ich habe da ein Problem.
Ja, weil das Handy ist eben mittlerweile Taschenlampe, aber auch irgendwie Spielgerät, also hat man es andauernd in der Hand und ne, dann gleitet man eben rein. Und sie geht auch davon aus, dass das in Zukunft eben ein massiveres Problem wird, einfach weil Generationen heranwachsen, die mit dem Smartphone quasi als Handverlängerung aufwachsen und die eben ganz anderen Gefahren ausgesetzt sind als diejenigen, die jetzt aktuell 30 sind.
Wie reagiert denn die Games-Industrie auf dieses Thema Sucht? Ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz unproblematisch für die.
Absolut. Also die sehen, dass es da Probleme gibt, aber dass sie die letztlich nicht lösen können, weil sie sich als die falschen Ansprechpartner sehen. Martin Lorbeer ist beim Spielehersteller EA für den Jugendschutz zuständig und bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, da sieht er letztlich dann auch die Eltern in der Pflicht.
Wir können letztlich ja nicht in die Kinderzimmer reingehen als Hersteller. Da gilt ja das Elternprivileg. Also letztlich müssen die Eltern auch schlussendlich entscheiden, wann, zu welchem Zeitpunkt wie viel gespielt werden darf von dem jeweiligen Spieler.
Ja, und bei allen, die volljährig sind, ist es eben aus Sicht der Industrie die Aufgabe jedes Einzelnen, jeder Einzelnen, da einen Weg zu finden, weil sie sagen, letztlich kann man uns nicht dafür verantwortlich machen, dass wir gute Produkte herstellen.
Die Spielsucht ist auch ein Thema für die Gamescom. Unser Nova-Reporter Martin Schütz hat euch mehr dazu erzählt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In 10 Tagen kann man ja sehr viel machen. Ne? Also man kann mit dem Bulli ans Meer fahren und einfach da bleiben. Man kann in 10 Tagen 5-mal zum Sport gehen oder auch gar nicht. Man kann jeden Tag Pasta kochen. Man kann aber auch 10 Tage lang Sex haben. Ja, fragt man die südliche Stinkwanze. Wenn die sich paart, dann dauert das 10 Tage. Die gemeine Feuerwanze, die kommt immerhin auf 7 Tage. Und die Stabheuschrecken, die brauchen 10 Wochen. Nur warum? Warum dauert das Tage oder Wochen bei diesen Tieren? Darüber habe ich gesprochen mit Matthias Zilch vom Museum für Naturkunde in Berlin. Herr Zilch, so lange Paarungen, also jetzt denke ich natürlich von meiner Warte aus, ich denke, das ist anstrengend. Außerdem ist man ja als Tier in dieser Zeit relativ ungeschützt. Welche Vorteile hat das denn, wenn man sich so lange paart?
Ja, also gerade bei den genannten Insekten, da sind doch die Fortpflanzungsorgane sehr komplex und es ist gar nicht so anstrengend. Das heißt, da müssen eher Strukturen ineinander greifen und ausgefaltet oder ausgefahren werden. Und wenn die erstmal zusammenstecken, dann ist da gar keine Arbeit mehr mit verbunden. Der große Vorteil scheint tatsächlich der zu sein, dass die Männchen immer sicherstellen wollen, also sehr häufig im Tierreich, dass sie die Eier befruchten. Das heißt, solange sie das Weibchen begatten, kann kein anderes Männchen da zum Zuge kommen.
Da kann kein anderer ran. Ah.
Richtig, ganz genau.
Ja, das ist so das große Ding eigentlich. So kann man es erklären?
Das ist eine große Erklärung, ja. Zum anderen ist es auch so, dass die Eier sich nach und nach entwickeln und nach auch Eier befruchtet werden. Also das funktioniert dann, wenn man sowieso zusammensteckt, noch besser natürlich.
Es klingt jetzt so, wenn Sie das sagen, wenn man sowieso zusammensteckt, dass sich das teilweise vielleicht auch von den Geschlechtsorganen her so verhakt, dass sie erstmal gar nicht voneinander loslassen können, selbst wenn sie es wollten.
Das ist tatsächlich so. Also es ist wirklich sehr komplex, da falten sich Sachen aus. Es braucht eine Weile zusammenzukommen, aber auch eine Weile, um sich wieder zu trennen.
Okay, lassen Sie uns mal von der anderen Seite gucken. Wer braucht denn nicht so lange?
Also wenn wir zum Beispiel an Ratten denken, die verpaaren sich innerhalb von 6 Stunden bis zu 500 Mal. Da können wir schon sehen, dass das nur wenige Sekunden jeweils dauert. Aber auch unsere nächsten Verwandten im Tierreich, die Schimpansen, da dauert eine Begattung auch ungefähr 7 bis 10 Sekunden. Und Hummer brauchen auch ungefähr nur 5 Sekunden, um ihr Spermienpaket zu übergeben oder zu überreichen. Also das sind dann eher so die anderen Rekorde.
5 Sekunden, dann kann man 5-mal mit den Augen klimpern ungefähr, dann hat man es wahrscheinlich. Oder
richtig,
noch
dann
ein
sind die Hummer
öfter
mit durch.
Ja? Okay. Gut, schnelle Hummer. Ich glaube, wenn wir jetzt von Paarungen sprechen, dann denken wir ja oft erstmal so an unsere eigene, ne? Oder eben Säugetierpaarungen. Aber Paarungen im Tierreich, die sehen ja ganz unterschiedlich aus. Können Sie uns da nochmal einen kleinen Einblick geben, wie vielfältig das ist?
Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Formen. Es gibt Tiere, die sich zwar sexuell fortpflanzen, aber nicht verpaaren. Also wenn wir zum Beispiel an Korallen denken, die sitzen ja fest auf einem Untergrund, das sind also sessile Tiere, die können sich gar nicht zueinander bewegen, da werden also einfach die Eier und Spermien ins Wasser abgegeben. Das Gleiche machen zum Beispiel auch Mondfische, deswegen produziert ein Mondfischweibchen allein 300 Millionen Eier. Dann gibt es Tiere, die haben im Prinzip die Männer abgeschafft, also Tiere, die Jungfernzeugung betreiben. Das sind zum Beispiel Mollys, das sind ganz bekannte Aquarienfische aus dem Amazonasgebiet, oder auch die Blumentopfschlange. Da gibt es gar keine Männchen mehr. Also die Weibchen produzieren selbst Eier, die unbefruchtet Nachkommen erzeugen können. Und dann gibt es zum Beispiel die Schnecken, die sind fast immer alle zwittrig. Das heißt, Schnecken haben männliche und weibliche Geschlechtsmerkmale und begatten sich also parallel. Das heißt, zwei Penes werden eingeführt bei so einem Begattungsakt. Es gibt zum Beispiel das Papierboot, das ist ein Krake, eine Krakenart. Da trennt sich der dritte linke Arm des Männchens und überträgt das Spermienpaket, indem der Arm eigenständig zum Weibchen schwimmt. Oder die Bettwanze, da haben die Weibchen gar keine äußere Geschlechtsöffnung. Da sticht das Männchen das Weibchen einfach irgendwo am Körper an und überträgt so die Spermien.
Das mit dem Krake, das klingt ja wie aus einem Fantasy-Film, Herr Zilch. Haben Sie sowas schon mal gesehen?
Ich habe es nur tatsächlich auch in Aufnahmen gesehen, noch nicht in der Natur beobachtet, aber es ist tatsächlich ganz abgefahren. Ja? Also der Krake büßt ein Bein ein oder einen Arm, müssen wir sagen. Und wie der dann auch dieses Weibchen ja findet, also da gibt es eine Form von Sensorik, das ist auch alles noch gar nicht klar.
Matthias Zilch vom Museum für Naturkunde in Berlin über kurze und auch sehr lange Paarungen bei Tieren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.